Herzlich willkommen zur Sei doch nicht besteuert Podcast-Folge. Heute geht's um Luxussportwagen, da Christian einen roten Lamborghini besitzt und natürlich weiß, wie man mit dem Finanzamt das handeln muss. Christian, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Fabian. Ich stimme dir insoweit zu, dass ich sicherlich sehr gut dabei helfen kann, wie man das mit dem Finanzamt handelt. Ich selbst nenne einen roten Lamborghini nur als Leihgabe kenne ich den in meinem Besitz, nämlich das Matchbox-Auto von meinem Sohn. Aber ansonsten besitze ich so ein Fahrzeug nicht. Aber vielleicht könnten wir ja mal dran arbeiten, oder? Ich habe jetzt war ja in den Medien, dass hier so ein bekannter Podcast sich ein Lambo für die Podcast-Aufnahme besorgt hat. Du bist ja der Unternehmer von uns beiden. Ich möchte dich jetzt hiermit auffordern, das auch für uns zu organisieren.
Hintergrund war, dass auf den sozialen Medien ein Video viral ging, in dem Thomas von Finanzfluss in einem roten Lamborghini an der Tankstelle gesichtet wurde. Erst habe ich gedacht, es ist Christian, aber war dann doch Thomas von Finanzfluss. Und dann ist das Internet natürlich steil gegangen. Wie kann jetzt jemand, der irgendwie breit gestreute ETF-Investments empfiehlt, auf einen roten Lamborghini sein Geld setzen? Jetzt kam aber raus, also ich kenne ja Thomas auch, ich habe jetzt nicht gedacht, dass er wirklich einen Lamborghini gekauft hat. Das war ein Gag anlässlich der 200. Podcast-Folge von unseren Podcast-Kollegen von Marktgeflüster und die haben eben in einem roten Lamborghini dann ausnahmsweise zur 200. Jubiläumsfolge den Podcast aufgenommen. Ja, Christian und ich sitzen leider, weil Christian auch zu geizig ist, um sich hier mal einen roten Lamborghini zu kaufen, leider heute nicht im Supersportwagen zusammen, sondern in den Büros in Freiburg und Halle, aber Christian, da können wir schon noch dran arbeiten, oder?
Ja, zumal das ist die 195. Folge, ja, also die 200. kommt bei uns auch bald.
Sehr und, gut,
das
sehr
müssen
gut.
Wir natürlich jetzt irgendwie toppen, ja. Aber vielleicht kaufen wir das Ding dann doch gleich. Weil tatsächlich, also ich weiß, ich bin jetzt nicht der Anlageexperte, aber was ich da schon so gesehen habe bei Ferraris und Lamborghinis, also so richtig stark im Wert fallen die ja vielleicht auch gar nicht. Also ich habe tatsächlich auch schon mal so einen Fall gehabt, da wurde der Ferrari bestellt und hatte irgendwie so und so viele Monate Lieferzeit und als er dann kam, konnte man, also bevor er ausgeliefert wurde oder im Zeitpunkt der Auslieferung, konnte man ihn schon mit einem beträchtlichen Wertgewinn weiterverkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf alle Ferraris zutrifft oder Lamborghinis, da bin ich nicht so im Thema, aber
ich glaube,
wenn man die richtigen Modelle wählt, ja, ist glaube ich so ein bisschen wie bei Uhren oder so, da kann man dann glaube ich auch schon Gewinne machen, aber ich glaube, wir würden da sicherlich ein bisschen Geld verbrennen.
Wahrscheinlich schon, aber lass uns genau da mal drüber sprechen, über eben solche Luxussportwagen als Firmenwagen, weil das ist schon ein großes Thema, vor allem bei testosterongetriebenen Unternehmensgründungen, insbesondere also bei Männern, fragt man sich schon, darf man so ein Luxusauto als Firmenwagen fahren? Und da gibt es wirklich interessante Urteile. Ja, die Rechtsprechung ist da wirklich zum Teil auch überraschend und ist wirklich aus meiner Sicht ein interessantes Thema, wo man auch so ein bisschen generell was zum deutschen Steuerrecht lernt. Also, lass uns auch mal drüber sprechen, ob so ein Luxusauto als Firmenwagen absetzbar und fahrbar ist.
Ja, und am Ende geht es ja dann immer darum, was gibt denn eigentlich das Gesetz her? Und im Gesetz steht ja, dass wenn man etwas für das Unternehmen kauft und das für das Unternehmen nutzt, kann man es als Kosten geltend machen. Ja, und jetzt gibt es ja zum Beispiel GmbHs, die haben ja so gesehen erstmal nichts, wo man sagen kann, das ist von vornherein privat, das erkenne ich dir nicht an, sondern alles, was eine GmbH zum Beispiel kauft, ist in erster Linie ja dann auch Vermögen der GmbH und muss vom Gewinn abgezogen werden. Aber jetzt gibt es im Gesetz natürlich so, ich würde jetzt mal dein Wortspiel aufgreifen und sagen, so eine Testo-Vorschrift, ja, die eben letztendlich sagt, wenn man Dinge nur tut, um damit letztendlich die eigene Repräsentation zu fördern, dann hat es das Finanzamt leicht, das Ganze rauszustreichen. Und konkret, also gibt es hier zwei Vorschriften. Eine ist relativ konkret genannt, da steht drin, wenn man Kosten hat im Zusammenhang mit Jagd, Fischerei, Segeljachten oder Motorjachten oder ähnliche Zwecke, ne? Also kann man dann auch so ein bisschen auslegen, was könnte da noch dazu gehören, geht man eben davon aus, ja, Also selbst wenn ich sage, ich nehme meine Kunden mit zur Jagd oder ich gehe mit denen segeln und mache da ein Firmen-Event draus, ist das sicherlich irgendwie ein Argument dafür, dass man diese Kosten jetzt über die Firma laufen lassen hatte. Aber diese Vorschrift sagt eben, bei diesen Dingen gehen wir immer davon aus, dass das Private überwiegt. Und genauso ist das bei Aufwendungen, die die Lebensführung berühren. Ja, da gibt es auch eine Vorschrift, wo man dann eben als Finanzamt sagen kann, hey, das, was ich hier bei dir gefunden habe, diesen Lambo, da gehe ich mal davon aus, du willst damit nur dein eigenes Geltungsbedürfnis zum Ausdruck bringen und gar nicht dein Unternehmen fördern. Und dann beginnen natürlich die Diskussionen.
Ja, es gibt ja wirklich einige gute Beispiele aus der Rechtsprechung. Lass mich mal, das haben wir zwar weiter hinten geplant, aber mit einem aktuellen Urteil anfangen. Oder lass uns mal bei den Basics anfangen. Es ist ja so, einerseits ist ja die Frage, kann ich so einen Luxussportwagen eben ins Betriebsvermögen kaufen und kann ich dann beispielsweise vom Lamborghini die 19% Umsatzsteuer, die da drauf sind, als Vorsteuer ziehen? Bekomme ich die also wieder zurück? Dann ist die nächste Frage, kann ich diese Kosten, die da anfallen, das ist ja bei einem Lamborghini, wenn ich jetzt zu einem Lamborghini-Service gehe, das weißt du besser als ich, aber das ist ja nicht so wie bei einem normalen Auto, dann ist es ja relativ teuer. Und die Frage ist, kann man so einen Lamborghini-Service, der gleich mal, auch wenn nichts ist, mehrere tausend Euro kostet, dann voll von der Steuer absetzen? Und dann ist die dritte Frage, neben Umsatzsteuer, Ertragssteuer, natürlich auch noch die private Ebene. Ja, wenn ich jetzt hier so einen Lamborghini fahre, wird das anerkannt als Firmenwagen? Und wenn ja, dann muss ich entweder ein Fahrtenbuch führen oder die 1% Besteuerung nutzen, wenn ich das Dings eben privat fahre. Jetzt ist ja dann oft in Social Media und bei irgendwelchen Werbeanzeigen so der Slogan hier, ich zeig dir, wie du ohne 1%-Regelung, ohne Fahrtenbuch dann Firmenwagen fahren kannst. Und ein Punkt, der da oft durchs Dorf getrieben wird, ist ein Privatnutzungsverbot, in dem man eben schriftlich festlegt, okay, du hast zwar beispielsweise 4 Porsche im Betriebsvermögen deiner GmbH, aber du nutzt keinen dieser 4 Porsche. Klingt jetzt irgendwie weit hergeholt, dieses Argument, ist aber tatsächlich so vor dem Bundesfinanzhof gekommen, und zwar mit einem Beschluss vom 17. Dezember 2025, der jetzt dieses Jahr veröffentlicht wurde. Das war ein relativ langer Rechtsstreit, wo dann ein Gesellschafter, Mehrheitsgesellschafter und auch Geschäftsführer einer GmbH gesagt hat, ja okay, ich habe zwar 4 Porsche als Firmenwagen, aber ich habe eben so ein schriftliches Privatnutzungsverbot erteilt und das rettet mich vor den Steuern. Und da er aber kein gleichwertiges Auto im Privatvermögen hatte, er hat zwar irgendwie eine Bekannte, die auch einen Porsche hatte, aber A, war es nicht sein Porsche, und B, waren die Porsche, die er da im Betriebsvermögen seiner GmbH hatte, also teurer und pompöser als den Porsche seiner Bekannten, den er angeblich genutzt hat. Und der BFH hat dann gesagt, also wer so lebt, fährt die 4 Porsche auch privat. Und dieser Anscheinsbeweis, ja, schlägt das Papier, wo da draufsteht, einfach die Privatnutzung ist verboten. Also der BFH, der Bundesfinanzhof, hat ziemlich abgekauft. Und die GmbH musste dann den Wert der Privatnutzung als verdeckte Gewinnausschüttung, ja, außerbilanziell dem Gewinn hinzurechnen, also mehr Steuern zahlen. Und auch der Gesellschafter muss dann diesen Vorteil mit der Kapitalertragssteuer versteuern, also im Prinzip doppelt besteuert. An diesem Fall, an diesem aktuellen Fall, sieht man schon, wo die Probleme sind. Ja, nicht nur auf der betrieblichen Ebene, Stichwort Umsatzsteuer, Stichwort Ertragssteuer, sondern auch auf der privaten Ebene, wenn man so eine verdeckte Gewinnausschüttung hat, oder eben in einem anderen Fall, wenn es jetzt nur um die Privatversteuerung mit der 1%-Regelung ging, dass eben mehr Einkommensteuer fällig wird, weil die Privatversteuerung, die 1%-Regel, beruht ja auf dem Bruttolistenpreis. Selbst wenn ich jetzt einen günstigen Lambo schieße für 220.000 Euro, dann einen Bruttolistenpreis von 300.000 Euro, dann muss ich eben pro Monat 1%, also 3.000 Euro, versteuern. Und das ist natürlich was reinhaut.
Ja. Ja, aber die Idee, dann in den Vertrag einfach zu schreiben, okay, das, also würden wir ja auch so machen bei unserem Lambo für den Podcast, ne? Den würden wir ja nur für die Podcast auf.
Eben, das wäre ein Podcast-Lambo, das ist ja klar. Und da ist ja die, da ist ja, ja das relativ klar geregelt. Ja, also das ist ja logisch.
So, dann würden wir hier in den Vertrag schreiben, der Lambo ist nur für den Podcast da und der darf nicht privat genutzt werden. Und tatsächlich ist das ja bei ganz normalen Mitarbeitern, da gibt es ja letztendlich beim BFH auch so verschiedene Senate, ne? Und da gibt es ja zum Beispiel den Senat, der sagt, ich entscheide immer über Fragen der Lohnsteuer. Ich glaube, das ist der 6. Senat. Und der hat tatsächlich in einigen Urteilen auch gesagt, ja gut, wenn bei einem ganz normalen Mitarbeiter oder bei einem Mitarbeiter, ja, dazu gehört ja auch erstmal ein Geschäftsführer, wenn da jetzt in dem Anstellungsvertrag drinsteht, der Lambo darf nicht genutzt werden, dann, und da gibt es jetzt keine eindeutigen Gegenbeweise, dann muss das auch so anerkannt werden vom Finanzamt. Und natürlich ist man dann natürlich als Steuerberater, Steuercoach, was weiß ich, kommt man natürlich auf die Idee, um zu sagen, wenn ich das Urteil so lese, ja, da kann ich das ja auch für mich als Geschäftsführer nutzen. Aber wie du es schon sagst, ne, dann gibt es ja noch den anderen Senat beim BFH. Das ist, glaube ich, der, welcher ist denn das eigentlich, der 1. Senat, der für die Körperschaftssteuer zuständig ist. Der sagt dann, na gut, was der andere Senat da sagt für die Lohnsteuer, das ist ja okay, könnt ihr ja machen. Aber bei uns hier für die Körperschaftssteuer, da gilt das nicht. Also nur, weil da der Geschäftsführer und Gesellschafter selbst reinschreibt, er nutzt das nicht oder darf es nicht nutzen. Ja, ist ja ein Vertrag, den er selbst zweimal unterschreibt, einmal als Geschäftsführer und einmal als Angestellter. Das erkennen wir dir nicht an. Ist ja, glaube ich, auch irgendwie sinnvoll, ne? Das wäre dann doch ein bisschen zu einfach für die Steuergestaltung, wenn man das so hinbiegen könnte. Ich finde das noch interessant, bei der verdeckten Gewinnausschüttung gibt es ja eigentlich keinen, wenn man jetzt in diesen Fall kommt, also das trotzdem so durchzieht, sagt hier, ich habe den Lambo, ich erteile mir aber ein Nutzungsverbot und muss ihn deswegen nicht über die Lohnabrechnung versteuern, macht das Ganze dann aber eben als verdeckte Gewinnausschüttung, dann könnte man ja sagen, oder müsste man ja auch die Frage beantworten, wie ermittle ich denn jetzt diese private Nutzung? Und da gibt es ja eigentlich für die verdeckte Gewinnausschüttung nicht diesen Zwang, entweder 1%-Methode oder Fahrtenbuchmethode, sondern man könnte rein theoretisch auch irgendeinen anderen Wert nehmen, irgendwas schätzen, weil es eben nicht diese Gesetzesverknüpfung gibt, wo eben im Steuergesetz steht, ein geldwerter Vorteil ist, mit 1%-Methode oder Fahrtenbuch zu ermitteln. Das gilt ja dann so für die verdeckte Gewinnausschüttung nicht. Also kann sich vielleicht trotzdem lohnen, das so zu machen, um dann eben zu sagen, ja gut, ich habe den Lambo hier für 50-50 gefahren, mache so ein paar lose Aufzeichnungen und erspare mir das lückenlose Fahrtenbuch. Aber sag mal, die Metaebene, ja, wenn man jetzt sagt, was geht denn jetzt so für ein Auto, was muss ich, kann ich jetzt, also sind wir mal ehrlich, ne, wir als Podcaster, uns würden sie den Lambo wahrscheinlich um die Ohren schlagen.
Aber gibt es einen erfolgreicheren Steuerpodcast, ist ja die Frage, ja.
Ja, aber das haben wir ja auch alles ohne Lambo geschafft. Da müsste man natürlich dann nachweisen, was die, wenn wir dann noch zusätzlich Versicherungen machen oder so, und dann brauchen wir halt den Lambo. Also es kommt halt darauf an, dass man irgendwie eine Verknüpfung herstellen kann, dass dieses Fahrzeug für den Betrieb doch irgendwie einen gewissen sinnvollen Zweck hat.
Also ich finde da diese zwei Urteile vom Finanzgericht Hamburg, ja, die nicht mehr einen Monat nacheinander gefällt worden sind, ja ganz interessant.
Okay.
Da hat das Finanzgericht Hamburg entschieden, einmal, da ging es auch ein Lamborghini, ja, der wurde nicht anerkannt, weil da ging es um ein Gebäudereinigungsunternehmen und da wurde gesagt, ja gut, also das ist eigentlich fast schon hinderlich vielleicht nicht, aber es bringt dir auch nichts fürs Unternehmen. Und kurz davor wurde noch entschieden bei einem Energieentwickler, ja, der so Windkraftwerke gebaut hat, der hat einen Ferrari California, jetzt muss man sagen, der ist auch nur in Anführungszeichen halb so teuer, 153.000 Euro, ein paar zerquetschte hat er gekostet. Da hat das Finanzgericht Hamburg gesagt, ja gut, das ist schon in deiner Branche vielleicht wichtig, dass du so zu großen Windenergietreffen da eben mit einem Auto hinfährst, was auch der Branche würdig ist. Also und witzig war in dem Fall, also in diesem Fall vom Finanzgericht Hamburg, können wir gerne mal in die Shownote schreiben, da war es sogar so, dass dieses Energieunternehmen also kaum Gewinne, sogar in manchen Jahren Verluste gemacht hat und dass trotzdem das Finanzgericht Hamburg gesagt hat, jo, Ferrari California, Firmenwagen passt zu euch, ja, so, während das Gebäudereinigungsunternehmen, was man vielleicht, wo man vielleicht vermutet, die hätten irgendwie weniger Gewinn gemacht als dieses Windenergieunternehmen, war aber nicht so, das ist, die haben schon ordentliche Gewinne gemacht, deswegen sollte man vielleicht auch immer nicht so Branchenbashing betreiben, ja, wenn das Gebäudereinigungsunternehmen besser läuft als irgendwie Projektentwicklung im Windenergiesegment, aber da hat das Finanzamt gesagt, ja gut, weiß jetzt nicht, ob in deiner Branche, wenn du irgendwie hier mal flapsig gesagt, irgendwie Büros putzt, dann unbedingt ein Lamborghini Aventador, ja, da praktisch sinnvoll ist und hat dann diese Betriebsausgaben versagt. Also es kommt nicht nur, weil viele denken, naja gut, wenn es gut läuft, wie jetzt beispielsweise bei der Finflow GmbH von Thomas, dann kann ich mir einen roten Lamborghini ziehen. Aber es kommt auch drauf an, passt eben, ist es ein unangemessener Repräsentationsaufwand. Klar, Gewinne, Umsätze etc. werden mit berücksichtigt von den Gerichten, aber ist halt nicht der einzige Punkt. Man kann jetzt nicht, wenn man ein Gebäudereinigungsunternehmen hat, das gut läuft, dann aus ein Lamborghini Aventador ohne Probleme irgendwie von der Steuer absetzen.
Ja, und ich glaube, der Gebäudereiniger oder der Chef, der war eben auch privat noch in Motorsportkreisen unterwegs. So habe ich das zumindest aus dem Urteil so entnommen, sodass man eben da auch noch geschlussfolgert hat, okay, hier geht es gar nicht, also der kauft das eben auch, um da privat noch seinen Motorsport zu fördern. Aber ich hatte letztens tatsächlich, wir sind ja kürzlich umgezogen und da hatten wir auch eine Umzugsfirma. Und da, wie das immer so ist beim Umzug, ne, da kommen dann so ein Haufen fleißige Leute, die dann hier so riesen Schränke auf den Schultern tragen und Dinge von links nach rechts bewegen, wo man sich fragt, wie die es schaffen. Und das lief auch alles ganz gut. Und dann kam tatsächlich auch der Chef nochmal vorbei, der eben auch mit so einer, also so sehr viel so glänzenden Schmuck um hatte und eben auch so ein Porsche fuhr und dann eben da mal vorgefahren kam und guckte, ob seine Umzugsleute das alles ordentlich machen. Also mich hat es als Kunden schon beeindruckt, muss ich sagen. Das heißt, also jetzt eher positiv, weil ich dachte, okay, wow, der hat sein Laden ja im Griff, dass der hier die Leute das alles so gut durchziehen und dass alles nach Plan läuft und er kann hier nur einmal am Tag mit seinem Porsche vorbeikommen. Wünsche ich mir manchmal auch, dass es bei mir so laufen würde. Aber deswegen, ja, ist wirklich sehr individuell und kommt sicherlich auch dann darauf an, dass, wie man es dann dem Finanzamt vorträgt. Und man sollte wahrscheinlich tunlichst vermeiden, private Motorsportinteressen in den Vordergrund zu stellen, das oder irgendwie geheim zu halten, wie auch immer. Das liest man zumindest in den Urteilen immer mal wieder, dass das schon ein größeres Problem ist, wenn das klar ist, dass das auch ein privates Hobby ist, Motorsport, ja.
Ja, und am Ende natürlich kommt es immer darauf an, fährt man halt einen Porsche für irgendwie 130.000 Euro oder halt einen Lamborghini für 300.000 Euro. Also die Höhe des Kaufpreises ist natürlich da ein Ding, aber es gibt jetzt keine so festgefahrene Grenze, weil das, die Frage hatte ich auch mal in einem Kommentar unter einem Video, bis wohin, also bis zu was von der Grenze kann ich denn mir einen Firmenwagen kaufen, also es gibt jetzt da nicht irgendwie, es gibt zwar Grenzen bei irgendwie der 1%-Regelung, was Elektroautos etc. angeht, ja, also die ist ja aktuell bei 100.000 Euro, da kann man noch ein Viertel nur versteuern, also im Prinzip einfach gesagt mit der 0,25%-Regelung, obwohl es sie so nicht gibt, aber man braucht eben nur ein Viertel versteuern. Da gibt es eine Grenze, aber so deine Anschaffungskosten steht jetzt nicht im Gesetz. Du kannst dir irgendwie als GmbH-Gesellschafter nur einen Firmenwagen für 100.000 Euro beispielsweise anschaffen. Das ist dann sehr individuell. Was man natürlich schon sagen muss, je höher der Protolistenpreis des Firmenwagens, desto höher ist natürlich auch die Privatversteuerung. Also wenn ich mal so eine 1%-Regelung mit so einem Lamborghini mache, das ist schon kein Spaß.
Ja. Ich würde gerne noch auf zwei Situationen hinweisen. Hier ist, also du hast ja gerade diese Konkurrenz zwischen den zwei Urteilen aufgezeigt. Ich habe dann auch noch eins, das einmal in München, Finanzgericht München und Finanzgericht Baden-Württemberg. Fabian, ich kann schon mal spoilern, dein Finanzgericht war ein bisschen gnädiger.
Ja klar, es ist ein Autoländle, ja, zumindest noch, bevor hier BYD alles übernimmt.
da wird im Porsche-Werk wird bald BYD gebaut, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, ne? Naja. Jedenfalls Supersportwagen, ja, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was das sein soll. Supersportwagen, der Technologie aus der Formel 1 besaß, also wahrscheinlich irgendwelche umgebauten Rennwagen, kosten so 250.000 und hier gibt es zwei Firmen. Die eine hat ist gar nicht so klein, 372 Millionen Euro Umsatz, eine GmbH. Man weiß aber jetzt nicht so genau, aus welcher Branche die kam, jedenfalls nichts direkt mit Autos. Und war eben, das Auto hatte zwar auch eine Straßenzulassung, aber wurde immer mal wieder genutzt, um so auf Firmen-Events Eindruck zu machen. Ne? Also kennt man ja vielleicht, wer bei der OMR war, da stehen ja auch irgendwie immer mal so geile Autos hier und da rum, einfach um den Stand ein bisschen attraktiver zu machen. Und dafür wurde das Auto auch genutzt und das Finanzamt hat aber trotzdem gesagt, ja gut, nur weil ihr das Auto dann da irgendwie hinstellt, das ist ja genau das Ding, dass Kunden, also die haben gesagt, die Kunden sollen auch mal das Feeling haben, in so einem Auto zu sitzen. Und da hat das Finanzamt natürlich gesagt, ja gut, Rennfeeling, Rennsportfeeling, das ist ja so ähnlich wie Jagd und Fischerei. Könnte man ja auch sagen, ich will mal meine Kunden mit auf die Jagd nehmen. Die sollen mal das Jagdfeeling bekommen oder die sollen mal das Segelfeeling bekommen. Ne? Und dann fällt es natürlich leicht zu sagen, ach so, ihr wollt das Rennfeeling bekommen. Na, da haben wir hier die Vorschrift, mit der wir euch diesen Steuervorteil verwehren können. Und das hat dann auch Finanzgericht München bestätigt. Anders war es dann in Baden-Württemberg, ja, da gab es dann einen Automobilzulieferer, der sich auch so einen Supersportwagen gekauft hat und bei dem war aber das Besondere eben, dass der eben selbst in der Fertigung von solchen Materialien für diese Supersportwagen tätig war, also eben auch Karosseriestrukturen und Kohlefaser-Dingsbums da eben hergestellt hat und man da eben dann sehr gut dieses Supersportfahrzeug nutzen konnte als Anschauungsobjekt oder eben einfach, weil es mit dem Geschäftszweck in Verbindung stand. Ja, also das ist dann auch wieder ganz interessant, dass man hier sehr gut nachweisen konnte, okay, da gibt es eine Verbindung zu den Umsätzen, die wir machen. Ja, machen wir am besten jetzt noch super Sportwagen-Folgen, Fabian, dann geht es auch mit unserem Lamborghini. Also die nächsten 10 Folgen geht es nur um Autos.
Einfach um keine Sorge.
Ja. Ja, und dann vielleicht noch abschließend gibt es natürlich noch ein paar Urteile, auch teilweise vom BfH zu Tierärzten, Steuerberatern, Rechtsanwälten, die sich auch verschiedenste Ferraris und Porsche und Bentley und so weiter kaufen wollten und die sind aber alle nicht durchgekommen damit, ja, also tendenziell lässt sich da, glaube ich, so ein bisschen ableiten, so die freien Berufe, Rechtsanwalt, Steuerberater, Ärzte, wenn man da jetzt ankommt und sagt, ja, ich muss aber eben im Porsche vorfahren, um mein Standing zu verbessern, das wird sicherlich herausfordernd, wobei ja da auch die Frage ist, Porsche ist ja mittlerweile gar kein Luxussportwagen mehr, oder? Also ist andererseits, ja, Mercedes 500 und sowas waren auch oft in den Urteilen, also da geht's ja schon los, ne? Was ist eigentlich, wo welche Marke ist noch okay und welche nicht, ne?
Ja, vor Gericht und auf hoher See ist mein Gotteshand. Ja.
Ja.
Ja, eigentlich müsste ich ja auch einen Lamborghini fahren, weil meine Influencer-Kollegen, ja, die fahren doch auch Lamborghinis und so.
Stimmt.
Vielleicht würde ich mir doch mal so einen Lamborghini anschaffen und sagen, hier, der Montana Black, der hat doch auch einen Lamborghini. Ja, braucht man jetzt in der Branche.
Und ich glaube, er hat doch diesen hat er nicht so einen krassen Porsche irgendwie, den er dann auch immer
GT3, in den Streams im Hintergrund hat. Das ist aber eigentlich ganz schlau, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob da ein Betriebsvermögen ist, aber ich gehe mal davon aus. Das ist halt ganz schlau, weil wenn das Finanzamt sagt, ja gut, das brauchst du nicht, dann, ja gut, das brauche ich jeden Tag. So ist er immer im Stream drin. Das schon.
Ja, meine Kamera zeigt ja auch auf unseren Parkplatz, merke ich.
Also. Da hinten, ich sehe doch einen Ferrari da.
Ja, aber wollen wir mal noch über Steuergestaltung sprechen?
Jawohl,
wir können
gerne.
Ja uns vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten, dass das Finanzamt die geringstmöglichen Argumente in der Hand hält, um das Ganze zu verwerfen.
Christian, klär uns doch mal auf, wie kann ich jetzt vermeiden, dass das Finanzamt sagt, hier Luxussportwagen, da werden die Kosten aberkannt.
Ich weiß ja, dass auch viele Finanzbeamte hier zuhören, insofern seht es mir nach. Also ihr seht das bestimmt anders.
Komm in die Gruppe Porsche Cayman S.
Also es gibt ja, das ist ja auch wieder dieses Social-Media-Ding, ne? Ich glaube, wir beide haben da auch schon mal irgendwie hier und da ein Video zu gemacht und es gibt ja auch Kollegen, die das ganz groß über YouTube-Videos vertreiben und die Verträge für teuer Geld verkaufen, die man da schließen kann. Aber das Modell ist gar nicht so dumm. Also man könnte ja überlegen, macht's denn Sinn, das Auto gar nicht in die GmbH oder in das Unternehmen zu packen, sondern es von vornherein aus dem Unternehmen herauszuhalten. Und dann ist natürlich die Frage, wie bekomme ich denn trotzdem den Steuervorteil? Und die Antwort ist ganz einfach, man vermietet dann einfach das Auto aus dem Privatvermögen an das Unternehmen. Geht natürlich vor allem gut bei einer GmbH. Bei einem Einzelunternehmen könnte man eben noch einen Ehepartner oder einen guten Freund mit dazwischen schalten, der dann das Auto kauft und vermietet. So, und was ist jetzt die Idee dahinter? Ne? Du vermietest, du kaufst das Auto und sagst, ich erziele damit Einnahmen. Ich vermiete es nämlich an die GmbH. Dadurch, dass du diese Vermietung mit Umsatzsteuer machst, ne, Autovermietung ist umsatzsteuerpflichtig, und du sagst, ich will auch kein Kleinunternehmer sein, ist die Miete mit Umsatzsteuer. Und du hast Einnahmen, also kannst du ihm entsprechend auch Aufwendungen davon abziehen, wie zum Beispiel die Abschreibung, die Reparaturkosten, die Versicherung und so weiter. Und du kannst die Vorsteuer ziehen. Also hast du erstmal alle Vorteile, die man sich so wünscht aus einem Autokauf, ne? Hinzu kommt aber noch, wie gesagt, du schreibst das Auto ja ab, und es spricht vieles dafür, dass du das Auto, selbst wenn du es vermietest, immer steuerfrei, also einkommenssteuerfrei verkaufen kannst. Denn ein Auto ist ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs, und Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind ausgenommen, die dürfen immer steuerfrei verkauft werden. Ne, sowas, also da geht es eigentlich darum, Steuergestaltung zu vermeiden, aber man kann es natürlich jetzt hier auch für sich nutzen, indem man sagt, okay, das Auto kann ich immer steuerfrei verkaufen, auch wenn ich es vorher vermietet habe. Gibt zwar noch so eine Ausnahmevorschrift, die aber eigentlich bei Gegenständen des täglichen Gebrauchs nicht greift. Also solange das jetzt hier kein super krasser Oldtimer ist oder so, dürfte das eigentlich funktionieren. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt mit der 1%-Methode? Ne? Jetzt mietet ja die GmbH das Fahrzeug an und hat ja dann irgendwie ein Fahrzeug, was sie nutzen kann. Und deswegen ist ja dann gleich wieder die Frage, ja, kann denn der Geschäftsführer da nicht eine Privatnutzung mit verbinden? Und deswegen muss er auch ein Fahrtenbuch führen oder die 1%-Methode nutzen. Und genau hier kommen wir wieder in den Bereich, dass wir eigentlich sagen, na gut, das Fahrzeug muss ja nicht in vollem Umfang an die GmbH vermietet werden, sondern man kann ja vielleicht am Anfang so grob gucken, ja, wie viel Prozent wird es denn betrieblich genutzt? Sagen wir mal 60%, ja. Dann sagt man eben, 60% der Zeit des Fahrzeugs wird hiermit an die GmbH vermietet, und dafür kriege ich eine fremdübliche Miete, wie das eben so bei 60% üblich wäre, ne? Meinetwegen 1.000 Euro bei irgendeinem Ferrari oder sowas. Und das heißt, dann kann man natürlich auch nur 60% der Kosten ansetzen, aber immerhin, ne? Man hat also einen wesentlichen Teil der Kosten dann zum Abzug gebracht durch die Miete, die man bekommt, und kann sich letztendlich von dem Fahrtenbuch oder also von dem lückenlosen Fahrtenbuch und der 1%-Methode verabschieden. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und wenn man sich das mal genau anguckt, so im Gesetz und so, finde ich schon, dass es gute Argumente gibt, dass es hier keine 1%-Methode geben muss, weil, haben wir vorhin ja auch schon gehabt, es wäre dann vielleicht eine verdeckte Gewinnausschüttung, und da muss man nicht die 1%-Methode anwenden. Also das kann schon funktionieren, denke ich. Ich muss jetzt sagen, ich habe so ein Modell, natürlich ein paar Mandanten von uns nutzen das, aber ich habe das jetzt noch nie irgendwie bis vors Finanzgericht gebracht. Aber ich denke schon, dass es am Ende natürlich doch ein bisschen Diskussionsspielraum gibt, ne? Manche, wenn jetzt hier Betriebsführer zuhören, die hätten sicherlich direkt einen Haufen Gegenargumente, die sie dafür einwenden können. Also man muss sich da sicherlich darauf gefasst machen, dass das streitanfällig ist und zu Diskussionen kommt. Und vielleicht letzter Punkt, du hast natürlich dann noch in Form bei deinem Einzelunternehmen oder bei deinem Unternehmen, in dem du das Fahrzeug vermietest, einen zusätzlichen Deklarationsaufwand, ne? Du musst dann die Umsatzsteuer ja abführen und da eben dann auch eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Und ich weiß nicht, die meisten Mandanten, wenn ich jetzt hier an meinen Möbelpackerchef denke mit seiner Goldkette, ich glaube nicht, dass der die Umsatzsteuervoranmeldung selber macht für seinen Porsche. Das macht dann vielleicht doch ein Steuerberater, und dann ist man halt schnell wieder dabei, dass man da irgendwie 100, 200 Euro extra zahlt. Und dann muss man sich auch wieder die Frage stellen, was wirkt jetzt, ist das jetzt wirklich dieser Aufwand wert, ne? Und ja, also insofern interessantes Modell, kann man, glaube ich, mal drüber nachdenken, aber man sollte auch die zwei Nachteile kennen, Kosten und Diskussion mit dem Finanzamt.
Ja, Christian, du bist ja verheiratet, ne? Könnte man natürlich auch noch auf eine andere Idee kommen, wie man vielleicht die Vermietung von Autos nutzen könnte.
Das Ehegattenvorschaltmodell, ja, ist ja auch kürzlich nochmal bestätigt worden letztendlich, dass es funktioniert und ist auch gar nicht so dumm, gerade für, ich sag mal, beispielsweise Versicherungsvertreter oder Ärzte oder so, die eigentlich gar keinen Vorsteuerabzug nutzen können. Letztendlich läuft es da genauso. Das Auto wird nicht über die Firma gekauft, sondern über, es kann ein Ehepartner sein, kann aber auch eine Freundin sein oder ein Freund, oder Fabian, du könntest das für mich machen. So, und dann könnte man eben sagen, die Person kauft das Auto und vermietet es in diesem Fall aber wirklich voll. Das ist also das wäre hier sinnvoll für die Gestaltung. Das Auto wird voll vermietet an den Unternehmer, sagen wir mal den Versicherungsvertreter. Und der Versicherungsvertreter bekommt dann Miete mit Umsatzsteuer, ne, die er dann als Kostengeld machen kann. Die Vorsteuer aus der Miete kann er nicht ziehen, weil er ist ja Versicherungsvertreter und macht nur umsatzsteuerfreie Umsätze. Aber der Vermieter, also sagen wir hier der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die kauft das Auto und hat wieder Mieteinnahmen mit Umsatzsteuer, kann also voll die Vorsteuer ziehen. Ne? Ist schon mal gut, hat also dann voll den Vorsteuerabzug. Beispielsweise bei einem 100.000-Euro-Auto kriegt sie direkt 16.000 Euro wieder. Und dann muss sie 5 Jahre lang umsatzsteuerpflichtig vermieten und nach dem 5. Jahr kann sie eben sagen, ich wechsle zur Kleinunternehmerregelung, weil ich habe ja nur die 1.000 Euro Mieteinnahmen pro Monat und komme nicht über die Grenze der Kleinunternehmerregelung und kann dann eben sagen, okay, jetzt nach 5 Jahren ist die Vermietung dann entweder umsatzsteuerfrei oder ich verkaufe das Auto wieder, muss bei dem Verkauf des Gebrauchtfahrzeugs keine Umsatzsteuer verlangen und kann auch noch das Ganze ohne Einkommensteuer verkaufen, weil, obwohl ich die ganze Zeit Abschreibung schon abgezogen habe und dadurch Steuern gespart habe. Mhm. Also ne, der Vermieter muss eigentlich nie Steuern zahlen, so im besten Fall, weil der hat dann zwar die Mieteinnahmen, kann davon aber die Kosten abziehen. Beim Verkauf muss er nichts bezahlen, weder Umsatzsteuer noch Einkommensteuer. Das heißt, der Ehepartner ist fein raus. Und der Selbstständige kann eben die Kosten abziehen. Und wenn es natürlich jetzt ein sehr hochwertiges Auto ist, was auch nicht so sehr im Wert verliert, hat man eben dann nach 5 Jahren noch einen nennenswerten Fahrzeugwert, obwohl man schon einiges an Kosten abgezogen hat. Ne? Also das ist eigentlich ein äußerst interessantes Modell und eigentlich vom BfH bestätigt, sowohl für die Umsatzsteuer als auch für die Ertragssteuer.
Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sich einen Oldtimer als Firmenwagen nimmt, weil da ist die 1%-Regelung ja auch den Bruttolistenpreis und der ist vielleicht bei so einem ganz alten Mercedes-Oldtimer, der vielleicht auch jetzt als Luxussportwagen mittlerweile gilt, vielleicht nur bei irgendwie 13.000, 14.000 Euro umgerechnet, ja, da könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, das ins Betriebsvermögen zu nehmen und dann eben nur auf diesen geringeren Bruttolistenpreis, der damals noch galt, was weiß ich, in den 50er, 60er Jahren, dann da seine Privatversteuerung zu zahlen. Was hältst du davon?
Also das ist schon schlau, ne? Weil das ist ganz eindeutig so, dass die 1%-Methode eben auf den Bruttolisten-Neupreis abstellt. Und wenn das Ding eben 1960 40.000 D-Mark gekostet hat, dann sind das eben 20.000 Euro und dann hast du halt nur 200 Euro 1%-Methode, obwohl du einen sehr schönen Oldtimer fährst. Ne? Und jetzt könnte man natürlich wieder die Frage stellen, was ist mit Repräsentation und macht er das nur für private Zwecke, gerade wenn das Ding vielleicht auch sehr reparaturanfällig ist und man noch viel investieren muss, um das wieder in Stand zu halten, dann wird es, glaube ich, schon herausfordernd. Ne? Da muss man sich wieder die Frage stellen, sind die Kosten viel höher als bei einem normalen Fahrzeug, dann die laufenden Kosten, ja? Wenn das jetzt nicht der Fall ist, sehe ich eigentlich kein Problem, warum man das verwerfen sollte, wenn die laufenden Kosten für den Oldtimer so Richtung VW Golf oder sowas sind, ne? Für Reparatur und so.
Also der Bundesfinanzhof hat da echt auch in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass es da kein generelles Kostenabzugsverbot gibt für Oldtimer. Klar, entscheidend ist halt, ob es sich noch im normalen Rahmen befindet, wenn der irgendwie jetzt in der Wartung wie es 5-fache kostet und es ist kein betrieblicher Bezug erkennbar, da wird es natürlich schwer, ja, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie ja generell nicht geht.
Ja. Also ein Oldtimer, naja.
Aber wieder andere Probleme, ja, mit der man nicht anspringt, aber genau. Vielleicht so als letzte Idee, ja, vielleicht weg von den modernen Lambos hin zu alten, keine Ahnung, Mercedes, SLs oder was es da nicht alles gibt. Aber klar, ist ein Thema, was natürlich angeschaut wird, ja, also wahrscheinlich ein Lieblingsthema von manchen Betriebsprüfern, Betriebsprüferinnen der Firmenwagen. Ja, also da sollte man dann schon schauen, dass es sich im Rahmen bewegt.
Was ich interessant finde, da gab es ja auch das BfH-Urteil aus, ich sag mal, das Datum 22.10.2024, vielleicht so abschließend als kleiner Lichtblick auch. Da ging es auch um einen Lamborghini Aventador, ne, 280.000 und so weiter. Und das war ein Sachverständiger, der hatte noch so verschiedenste andere Autos, Ferrari 360 und Jeep und so im Privatvermögen. Und da war dann auch strittig, ja, können wir den Lamborghini anerkennen? Was will denn dieser Sachverständige mit so einem Auto und was soll das und so? Und der hat tatsächlich eben auch ein Fahrtenbuch geführt, was aber so sehr liederlich war, sage ich mal. Ne? Also man konnte seine Schrift nicht lesen und es gab schon einige Mängel, die darauf hindeuteten, dass das irgendwie nicht so sauber geführt ist. Also war wirklich wohl überhaupt nicht zu entziffern. Ne? Und das ist ja oft, also rein theoretisch über das Fahrtenbuch streitest du dich ja immer mit dem Finanzamt. Und da erkennt man schon in der Rechtsprechung und da eben auch, dass der BfH da schon sagt, na gut, nur weil das Fahrtenbuch eben so ein bisschen liederlich ist oder die ein oder andere Lücke hat, könnt ihr das nicht einfach verwerfen. Das hat dann schon so einen gewissen Beweiswert. Und das war hier eben auch so, das ging dann auch übers Finanzgericht. Die haben da eben dem Finanzamt eher zugestimmt. Und der BfH hat dann gesagt, ja, hört mal, Leute, ihr habt euch das Fahrtenbuch hier überhaupt nicht angeguckt. Der hat das extra, der hatte das dann noch nachgeschrieben, ja, also eben noch, um seine Schrift besser zu entziffern zu können. Und das hat aber keinen interessiert und die Mühe war also umsonst. Und da hat der BfH das Finanzgericht hier schon ordentlich gerügt und hat gesagt, also das könnt ihr so nicht machen. Das Fahrtenbuch müsst ihr euch angucken. Und das ist eigentlich dann schon auch nochmal ein gutes Signal, dass man vielleicht weiterhin auch auf das Fahrtenbuch setzen kann, selbst wenn es diskussionswürdig ist. Die Rechtsprechung ist hier eigentlich ganz positiv Richtung Fahrtenbuch zuletzt immer gewesen, selbst wenn da der ein oder andere Fehler vielleicht drin ist.
Ja, sehr gut. Das ist doch ein Lichtblick zum Abschluss, Christian. Dann hört man sich nächste Woche wieder. Sagt mir gern Bescheid, ob man dann im roten Lamborghini aufnimmt.
Ja, wenn es für die Akustik gut ist, wissen wir das ja. Ne? Wir schauen mal. Mach's gut, tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.